Es ist kurz vor Weihnachten. Da geht Fritzle zu seiner Mutter und sagt, du Mama, du kannst übrigens die Eisenbahn von meinem Wunschzettel streichen. Ich habe nämlich gerade zufällig eine im Wandschrank gefunden. Adventszeit ist Wunschzettelzeit. Habt ihr euren schon geschrieben? Macht ihr sowas nicht mehr? Vielleicht habt ihr schon einen gekriegt von anderen. Manche, also natürlich klar, meistens sind es die Kinder, die Wunschzettel schreiben. Die Erwachsenen haben das ja jetzt irgendwie meinen, das haben sie immer nicht mehr so nötig. Wobei ich sagen würde, Erwachsene schreiben auch irgendwie ihre Wunschzettel vielleicht so ein bisschen mehr gedanklich. Weil man sich ja um die Weihnachtszeit schon auch Gedanken macht, was man sich wünscht und was man gerne hätte und wo man, ja, was man auch erwartet. Ist ja auch so eine Art Wunschzettel. Aber bei denen, denen die Kinder schreiben, ist natürlich anders gemeint. Da ist der Wunschzettel sowas wie eine Art Einkaufsliste. Das muss alles besorgt werden und auch wirklich alles besorgt werden, weil sonst ist man natürlich nicht zufrieden. Dabei eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist ein Wunschzettel ja mehr so eine Sicherheit, die einem sagt, naja, wenn du eine Sache davon kaufst und an Weihnachten schenkst, dann bist du auf der sicheren Seite. Dann wird sich auf jeden Fall schon mal jemand freuen. Also mir hilft es immer, dass ich weiß, von meinen Nichten und Neffen kriege ich immer die Wunschzettel. Dann weiß ich, wenn ich etwas davon kaufe, dann mache ich zumindest schon mal keinen Fehler. Ja, dann mache ich mir halt irgendwie Gedanken und nachher an Heiligabend kommt das Geschenk überhaupt nicht an und dann sagt man zwar artig Danke, aber es ist irgendwie auch peinlich, dass es nicht so richtig gut war. Das kann ich mir damit ersparen, wenn es einen Wunschzettel gibt und ich weiß, ach ja, eine Sache davon, die kommt auf jeden Fall an. Das macht es leichter auch für die Wunscherfüller, wenn es Wunschzettel gibt. Glücklich aber der, dem es geht wie der Fritzle in diesem Witzle. Wenn die Wünsche schon vorab erfüllt werden, dann ist es ja viel einfacher, weil dann fällt die Sache mit dem Warten und mit dem Nichtwissen, ob der Wunsch überhaupt erfüllt wird, ja gar nicht mehr so schwer. Ist eine viel entspanntere Vorweihnachtszeit. Vielleicht wünscht man sich dann noch was anderes, weil ja jetzt wieder Platz ist auf dem Wunschzettel und da kann man sich noch andere Wünsche da drauf schreiben. Ich finde, so ein Wunschzettel ist schon deshalb spannend, weil wenn ich jetzt eure Wunschzettel lesen könnte, ich glaube, da könnte man ziemlich viel darüber entdecken, wer ihr seid, was euch wichtig ist, was ihr für Prioritäten habt, vielleicht auch, was ihr den anderen zutraut, was sie euch schenken, welchen Umfang das haben soll, aus welchem Wohlstandsbereich ihr da kommt, in welchem Land ihr lebt oder so. Ich glaube, ein Wunschzettel sagt ziemlich viel über die Person, die ihn geschrieben hat. Ich habe noch ein kleines Wunschzettel-Witzle, das sagt auch einiges über den Verfasser, der ihn geschrieben hat. Kevin war kürzlich in der Kirche. Er hat sich dort die Krippe angeschaut. Und dann hat er kurzerhand aus der Krippe zwei Figuren geklaut. Maria und Josef. Einfach eingepackt und mitgenommen. Als er wieder zu Hause ist, schreibt er seinen Wunschzettel an das Christkind und er schreibt da drauf, liebes Christkind, wenn du mir dieses Jahr kein Fahrrad schenkst, dann siehst du deine Eltern nie wieder. Das ist doch mal eine Methode, einen Wunschzettel zu schreiben. Statt Wunschzettel einfach einen Erpresserbrief draus machen. Man braucht nur gute Argumente, gute Druckmittel und dann funktioniert es schon mit den Wünschen. Wenn dem Empfänger klar wird, dass es eigentlich gar kein Wunsch ist, sondern vielmehr eine Erwartung, ja, dass es gefälligst auch erfüllt werden muss. Wir schauen heute ein bisschen auf die Wünsche, auch mit dem Blick auf unsere biblische Geschichte, wo das vielleicht im ersten Moment gar nicht so auftaucht, aber wir werden merken, dass da die Wünsche durchaus auch drinstecken und uns ganz viel mitgeben können. Wir haben heute als Predigttext einen Text, der eigentlich gar nicht in die Adventszeit gehört, auch nicht in die Weihnachtsgeschichte gehört, sondern eigentlich eher in die Passionsgeschichte. Aber er passt trotzdem heute auch an diesen ersten Advent, weil es darum geht, dass Jesus kommt, dass er einzieht. Und da geht es auch um Wünsche und um Erwartungen. Deshalb lasst euch ruhig das Bild vor eurem inneren Auge entstehen, wenn ich jetzt den Text vorlese. Jeder hat da so seine Vorstellung, wie das ausgesehen haben könnte, wenn ich uns dann lesend in diese Szene mit hineinnehme. Matthäus 21 sind es, die Verse 1 bis 11. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das, dann sagt, der Herr braucht sie. Dann wird er sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat, sagt zu der Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Er ist freundlich und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große Volksmenge breitete ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere schnitten Palmzweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und ihm folgte, rief unablässig: Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Hosianna in himmlischer Höhe. So zog Jesus nach Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich: Wer ist er nur? Die Volksmenge sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Liebe Gemeinde, ich möchte uns heute erstmal ein bisschen mit in diese Szene hineinstellen, und zwar an drei verschiedene Plätzen. Wir gehen jetzt als allererstes mal zuerst nach Betphage. Betphage ist das kleine Ort, das seht ihr hier rechts auf dieser Karte, so eine kleine Siedlung gewesen. Links ist die große Stadt Jerusalem, also es liegt östlich von Jerusalem, und zwischen Betphage und Jerusalem liegt noch der Ölberg. Da muss man von Betphage drüber, dass man dann Richtung Jerusalem kommt. Nicht weit weg von Jerusalem, aber eben über den Ölberg muss man drüber. Und wenn wir jetzt dorthin gehen, dann treffen wir dort einen von den Jüngern, die von Jesus dorthin geschickt worden sind. Und der kann uns Folgendes erzählen. Das war ja mal einfach. Als wir hier ins Dorf gelaufen sind, da haben wir gedacht, können wir das eigentlich wirklich machen? Da waren tatsächlich nämlich diese Eselin und ihr Junges, aber die kann man doch nicht einfach losbinden und mitnehmen. Das geht doch nicht. Müsste man nicht wenigstens fragen. Wer gibt denn einfach so seine Esel her? Und natürlich kam dann auch einer und hat gefragt: Was macht ihr denn da eigentlich? Was soll das denn? Das haben wir Jünger in der letzten Zeit schon oft erfahren, dass uns jemand fragt: Was soll das denn eigentlich? Aber meistens war es gar keine echte Frage, es war mehr eine Kritik. Auf Jesus sind viele Leute hier gar nicht gut zu sprechen. Das ist denen suspekt. Und wenn jemand im Auftrag von Jesus ein Esel losbindet, nun ja. Aber dann wurde es erstaunlich. Wir haben einfach nur gesagt, was Jesus uns aufgetragen hatte: Der Herr braucht sie. Ganz ehrlich, ob das als Argument taugt, ich war mir da nicht so sicher. Aber der Besitzer war sofort einig. Der hat sie uns mitgegeben, dem hat es gereicht. Der Herr braucht sie. Wenn Jesus sich das wünscht, dann erfüllt man diesen Wunsch offenbar. Das ist so ähnlich wie bei Hochzeiten. Da braucht man auch nur sagen, es ist für die Braut, und dann geht auf einmal alles, gar kein Problem. Da wird jeder Wunsch anstandslos erfüllt. So ist bei Jesus hier in der Geschichte offensichtlich auch. Weil er es wünscht, gibt der Besitzer seine Eselin ganz selbstverständlich mit. Ich höre dem Jünger zu und ich denke mir, wie ist es eigentlich mit den Wünschen von Jesus, die er an mich heute hat? Also von mir wird er sich wahrscheinlich keinen Esel wünschen, habe ja auch gar keinen, aber vielleicht wird er sich von mir Vertrauen wünschen oder ein bisschen von meiner Zeit oder mein Herz. Wie ist es eigentlich, wenn Jesus zu mir kommt und zu mir sagt: komm zu mir mit deinen Lasten und binde alles das los, was dich so festhält? Dann ist es doch auch ein Wunsch Jesu. Oder wenn er sich von mir wünscht: Nehmt einander an, liebt die euch verachten, gebt den Bedürftigen was von eurem Wohlstand. Wahrscheinlich könnte man den Wunschzettel von Jesus an mich noch viel weiterführen. Aber kann ich das auch so ähnlich wie der Eselsbesitzer in Betphage so selbstverständlich sagen: Weil du es dir wünschst, deshalb mache ich's. Gebe ich Jesus das, was er von mir erwartet? Gebe ich das ohne Gegenleistung und gebe ich das ohne eine Absicherung dazu auszuhandeln? Das hätte der Besitzer von den Eselinnen ja auch machen können. Sich irgendwie absichern durch ein Pfand oder dann eben auch die eigenen Wünsche an Jesus retour schicken, was er dann auch eben zu erfüllen hat. Macht er aber nicht. Erfüllt einfach den Wunsch Jesu, weil es der Wunsch Jesu ist, weil es sein Wunsch ist. Und erstaunlich, wenn ich diese Geschichte höre, und ich möchte auch von dem Mann lernen. Ich möchte dort, wo mir der Wunsch Jesu begegnet, nicht lange überlegen, ob sich das jetzt für mich lohnt oder was es für mich kostet oder so, sondern ich möchte sehen, dass es er ist, der sich's von mir wünscht. Ihm kann ich doch vertrauen, ihm kann ich mich doch auch anvertrauen. Auch das, was ich sonst vielleicht gar nicht so leicht losbinden würde, kann ich vielleicht auch für ihn losgeben. Das, was er braucht, was er wünscht, will ich ihm nicht verweigern. Also schon das ist eine Sache mit den Wünschen, dass ich aus dieser Geschichte mitnehmen kann. Und vielleicht kannst du sie auch, vielleicht auch mitnehmen in diese Adventszeit. Man kann sich ja für diese 4 Wochen mal vornehmen, dass es bis Weihnachten jetzt gar nicht mal nur um unsere Wünsche geht. Die haben wir oft ja vor Augen, sondern dass es eben auch um das geht, was Jesus sich von uns wünscht. Und dass wir da vielleicht mal in den 4 Wochen genauer hinhören, was ist eigentlich sein Wunsch an mich? Und kann ich dem dann auch einfach so sagen: Ja, wenn du es brauchst, dann komme ich dem nach. Wir gehen nochmal in die Geschichte hinein. Jetzt stellen wir uns an einen anderen Platz. Und zwar gehen wir jetzt an das Stadttor von Jerusalem, an das auf der Ostseite, wo der Weg vom Ölberg her in die Stadt hineinführt. Und dort unterhalten wir uns jetzt mal mit einem, der gerade so einen Palmwedel abgeschnitten hat. Also das ist ja jetzt nicht ganz so einfach, so ein Palmzweig ist ja riesig, so groß wie ein Mensch oder größer oder auf jeden Fall größer als kleine Menschen. Manche brauchen vielleicht so einen Palmwedel, anderen langt vielleicht die Yucca-Palme, wer weiß. Aber ich frage jetzt diesen Menschen mal mit seinem Palmwedel, was willst du eigentlich damit ausdrücken mit diesem Palmwedel? Und dann erklärt er mir, das ist doch völlig klar, das ist das Bild aus Psalm 118, wo es heißt, nehmt die Zweige und feiert, schmückt alles bis an den Altar. Und das tun wir hier, wir feiern hier, wir freuen uns, wir feiern den, der einzieht und dem rufen wir auch Hosianna zu. Und vielleicht hast du gemerkt, auch dieser Ruf Hosianna kam im Psalm 118 auch schon vor. Das heißt ja übersetzt, Herr, hilf. Es ist der Ruf zu dem Retter, der Wunsch, dass er uns befreit. Und dann frage ich nochmal nach, ja und warum rufst du das jetzt Jesus zu? Naja, das ist doch völlig klar, er ist doch dieser Helfer, er ist dieser Retter, er ist der König. Das können wir doch hier sehen. Schau doch mal, wie der hier ankommt. Der zieht über den Ölberg nach Jerusalem ein. Also jeder Jude weiß doch ganz genau, dass der Messias über den Ölberg nach Jerusalem kommt, nach Zion einzieht. Hast du noch nie Zacharja 14 gelesen? Da steht es doch schon irgendwie. Schon allein das macht Jesus doch bestimmt bewusst, um uns zu zeigen, dass er der Retter ist, dass er der Messias ist. Und dann gibt's noch so viel mehr. Er reitet auf einem Esel. Also dieser Esel ist nicht nur die peinliche kleine Version von einem Schlachtross, sondern tatsächlich sind früher auch Könige schon auf Eseln geritten, aber eben nicht in Kriegszeiten, sondern in Friedenszeiten. Wenn Jesus als auf einem Esel dahergeritten kommt, dann zeigt es uns, er kommt als der Friedenskönig. So wie er in Zacharja 9 auch angekündigt wird, als der Frieden bringt. Er wird uns endlich Frieden bringen. Er wird die römischen Besatzer endlich aus dem Land werfen. Er wird unser König. Deshalb rufen wir ihm auch zu, du unser König. Jesus ist so wie König David. Er ist ja auch der Sohn Davids. Nicht nur, dass er in dieser Linie der Abstammung dass er David in seiner Abstammungslinie hat, sondern auch, weil er das Werk Davids fortführen wird. Endlich hat Israel wieder einen König, so wie damals unter David. Das Land wird aufblühen, er wird mit Vollmacht das Land beherrschen. Er ist unser König. Und deshalb legen wir übrigens auch unsere Kleider auf den Boden. Das ist so wie damals, als Jehu König geworden ist, als der zum König ausgerufen worden ist. In 2. Könige kann man das nachlesen. Da hat Jehu gesagt, so und so hat Elisa mit mir geredet. So spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Da nahm jeder eilends sein Kleid und legte es vor ihn hin auf die bloßen Stufen und sie bliesen die Posaune und riefen, Jehu ist König geworden. Schau dir das doch alles mal an, was du hier siehst. So wie Jesus einzieht, kann man eigentlich gar nicht anders, als das so zu sehen, dass er hier kommt als König, als der Friedenskönig. Was soll dieser Auftritt denn sonst bedeuten? Und deshalb ruft doch mit Hosianna zu diesem Retter. Jetzt wird alles gut, wenn er da ist. Tochter Zion, freu dich. Römer, ihr könnt einpacken. Ich bin als Beobachter irgendwie beeindruckt von dieser Freude, von dieser Begeisterung der Leute. Ich kenne das auch von uns heute. Wir reißen zwar keine Palmzweige ab, um zu jubeln. Das wäre hier auf der Alp auch ziemlich schwierig, glaube ich. Da sind die Palmen jetzt ziemlich rar. Wir legen auch selten Kleider auf den Boden und das Esel drüber laufen. Aber wir schwingen doch auch unser Lob zu Gott mit und singen Hosianna dem König, Hosianna in der Höhe, Hosianna dem Friedensbringer. Das tun wir schon auch. Und ich kenne auch die Wünsche, die damit verbunden sind. Nämlich die Wünsche nach dem Friedensbringer, die Wünsche nach dem Befreier, nach dem, der Rettung bringt. Die haben wir heute doch auch. Wir sehnen uns heute doch auch nach Frieden, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wenn Erwachsene ihren Wunschzettel schreiben, dann steht da meistens ganz oben, den Frieden wünscht man sich. Frieden zu Hause vielleicht, Frieden auch vielleicht mit sich selber, Frieden in der Welt. Frieden ist ein Wunsch, den man als Erwachsener auf seinem Wunschzettel durchaus finden könnte. Bei manchen steht da auch PlayStation oder die eigene Gesundheit, aber kurz danach kommt dann auf jeden Fall der Friede, würde ich sagen, bei jedem irgendwo auch vor. Wir verstehen das schon, was damals passiert ist. Wir wünschen uns auch, dass der Friedensbringer kommt, gerade in unsere so unfriedliche Zeit. Wir hoffen doch, dass er die Mächtigen unserer Zeit in die Schranken weist und ihnen aufzeigt, dass ihre Macht eben begrenzt ist und dass man damit verantwortlich umgehen muss. Das wünschen wir uns doch, dass er seine Macht endlich zeigt. Vielleicht auch ganz persönlich, dass im eigenen Leben die Macht zeigt, die er hat. Das wünschen wir uns doch auch. Meine Wünsche, die ich auf meine Wunschliste schreibe, sind ganz ähnlich wie die von den Leuten am Stadttor damals. Ich kann mich dazustellen, ich kann mitrufen und vielleicht hat dein Wunschzettel ja auch solche Dinge draufstehen. Frieden, Rettung, Heilung, Befreiung, Erfüllung von Verheißenem. Aber dann denke ich an die Leute und frage mich, wer von denen, die da Hosianna gejubelt haben, hat ein paar Tage später eigentlich auch mitgerufen, als alle Kreuzige ihn geschrien haben. Weil offensichtlich der Wunsch nach dem Friedensbringer enttäuscht worden ist. Weil Jesus nicht als der militärische König gekommen ist, der wie David kommt und alle Feinde aus dem Land wirft. Und auf einmal wendet sich das Blatt. Wie geht man eigentlich um, wenn so ein Wunsch nicht erfüllt wird? Wenn der Wunsch nach Befreiung so konkret ist, dass er so sein muss, dass dieser Friedensbringer sich jetzt ein Heer, vielleicht ein himmlisches Heer, mit dem himmlischen Heer einzieht, aber dann eben bitte die Römer rauswirft. Wenn es so konkret ist, dass eigentlich eine Erwartung ist und dass schon ein Plan dahinter steht, wie dieser Wunsch zu erfüllen ist, dann ist es manchmal schwierig, wenn er nicht so einfach erfüllt wird. Wenn unser Wunschzettel vielleicht ein bisschen wie zu einem Erpresserbrief wird, wie bei dem Witzle vom Fritz vorhin, oder vom Kevin war es, wenn man meint, so müsste das Gott doch machen, wie ich mir das wünsche, dann kann es ganz schnell passieren, dass man ihn auch ablehnt, wenn er nicht entsprechend handelt. Wie viele Leute sagen heute, Gott müsste doch diese Kriege endlich beenden, wenn er diese Macht hat. Er müsste doch, wenn er Frieden will. Er müsste doch Israel von seinen Feinden befreien. Er müsste doch mir die Gesundheit erhalten. Er müsste doch mir aus meinem Leben das Leid fernhalten oder die Trauer fernhalten. Das sind alles Wünsche, die nachvollziehbar sind. Aber wenn Gott dann doch Leid zulässt, wenn man halt doch krank wird, wenn halt doch Israel vielleicht nicht in den Grenzen von 67 bleibt, wer weiß, wenn das Wunder ausbleibt, das ich mir doch so gewünscht habe, wie gehe ich dann eigentlich damit um? Das ist gar nicht so einfach. Unerfüllte Wünsche können ganz schön explosiv sein. Mit unerfüllten Wünschen umgehen ist nicht so leicht. Und wenn ich aus der Szene, wo alle Hoffnung auf den Friedenskönig gesetzt wird, etwas mitnehmen möchte, dann vielleicht das zu überlegen, ob meine Wunschliste, wenn ich ganz ehrlich bin, auch irgendwie beinhaltet, wie er mir die Wünsche zu erfüllen hat oder wann. Oder ob ich Gott zugestehe, dass er es auch ganz anders machen darf. Dass er auch ganz anders zum Guten führen kann, auch wenn ich das vielleicht gar nicht begreife. Jesus ist damals als Friedenskönig eingezogen und hat tatsächlich Friede gebracht. Aber eben nicht so, wie sich die es gedacht haben, die da standen mit ihren Palmwedeln und Hosianna gerufen haben. Nicht indem er die Römer in die Knie gezwungen hat. Nicht indem er nationalistisch Israel wieder gegen die Feinde abgeriegelt hat, sondern indem er ans Kreuz gegangen ist. Indem er für die ganze Schöpfung Friede gebracht hat. Friede mit Gott. Und auch heute kommt Jesus als Friedenskönig. Da bin ich ganz sicher. Das muss aber nicht heißen, dass alle Kriege plötzlich zu Ende sind. Oder dass alle Menschen vernünftig werden oder liebevoll werden. Reicht mein Vertrauen in Gott auch aus, dass er es ganz anders machen kann? Dass er auf seine Weise Wünsche erfüllt? Oder vielleicht auch anders mal? Gestehe ich ihm das zu? Kann ich ohne Druckmittel, ohne eine Warnung, wie, wenn du das nicht machst, dann siehst du mich nie wieder, kann ich ohne subtile Erpressung ihm meine Wünsche vorlegen? So viele Leute haben damit heute Probleme, weil sie sagen, was bringt denn ein ohnmächtiger Gott in unserer Zeit, wenn er die Kriege nicht beendet? Ist doch alles nur Legende, alles nur Illusion, das sagen die Atheisten. Oder andere sagen, naja, wenn Gott sich nicht drum kümmert, dann müssen wir uns halt selber drum kümmern, dann nehmen wir uns halt die Sache selber in die Hand. So sagen es die Radikalen. Aus Wünschen ist ein Erpresserbrief geworden Gott gegenüber. Meine Wünsche an Gott sollen keine Erwartungen sein. Mit welchem Recht könnte ich auch Gott vorschreiben, was er zu tun hat oder wann er es zu tun hat? Meine Wünsche sollen bittend sein. Meine Wünsche sollen Gott gegenüber die Sehnsucht ausdrücken nach dem, was wir wollen. Auch das, woran wir leiden, soll da drin zum Ausdruck kommen. Meine Wünsche sollen ihm aber die Freiheit geben, dass er mich auch überraschen kann. Vielleicht schreibe ich meinen Wunschzettel zu Weihnachten an Gott so, dass ich ihm schon auch aufliste, was ich von ihm möchte, aber dass er letztlich doch selber am besten weiß, was gut für mich ist, was auch nicht oder wann es gut für mich ist. Auch vielleicht, welche Wünsche mir zuliebe auch unerfüllt bleiben müssen. Puh, diese Wunschzettelsache ist gar nicht so einfach, wenn ihr merkt, mit dieser Einzugsgeschichte. Aber wir gucken ein letztes Mal noch in diese Szene hinein. Wir gehen noch mal hin, es wird ein Kurztrip versprochen. Wir gehen jetzt in die Stadt hinein. Jetzt ist Jesus eingezogen und er erzählt uns der Schluss von dieser Geschichte von den Leuten in der Stadt. So zog Jesus nach Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich, wer ist er nur? Die Volksmenge sagte, Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Jetzt stelle ich mich mal zu einem von den Städtern. Die fragen sich, wer dieser Mensch ist, dem alle nachlaufen und der da so gefeiert wird. Und wenn diese Frage mehr ist als nur Neugier, dann können wir darin auch den Wunsch entdecken, nämlich den Wunsch, diesen Mann Jesus näher kennenzulernen. Und wie cool ist es eigentlich, wenn Leute Jesus begegnen und staunend fragen, wer ist der eigentlich? Wer ist eigentlich der, den ihr da so feiert? Wie schön ist es, wenn Leute den Wunsch haben, mehr über den zu erfahren und ihn auch persönlich kennenzulernen, einfach nur, weil er so gefeiert wird, weil er so verehrt wird. Und wie schön ist es, wenn es dann auch Menschen gibt, so wie hier die Volksmenge, die darauf auch eine Antwort geben kann, die Auskunft geben kann. Das ist mein Wunsch zum Schluss für Weihnachten in diesem Jahr und das kommt auf meine Wunschliste auf jeden Fall mit drauf. Ich wünsche mir, dass wir Weihnachten so feiern, dass auch alle drumherum, dass auch Außenstehende merken, es geht hier um Jesus und es ist spannend und von dem möchte ich am besten mehr erfahren. Vielleicht schaffen wir es, dass wir Weihnachten so fröhlich feiern, dass diese Freude überspringt und ansteckt. Dass Weihnachten eben mehr ist als nur Bräuche und was alles dazu gehört, abzuarbeiten, sondern dass es eine Freude ist, die wir weitergeben. Ich wünsche mir auch, dass wieder mehr Menschen nach ihm fragen und sich wünschen, ihn kennenzulernen. Das ist wirklich ein tiefer Wunsch, das ist eine Hoffnung, eine Bitte, die ich auch habe. Und ich wünsche mir, dass wir dann auch Antworten geben können. Das ist auch ein Wunsch. Vielleicht, dass wir sogar mehr sagen können, wie die Leute damals, das ist ein Prophet aus Nazareth, dass wir sagen können, was er für uns bedeutet. Das ist mein Wunsch. Und dass wir diese Auskunft auch nicht nur an andere delegieren und sagen, naja, es sind Einzelne dafür zuständig, die vielleicht eine besondere Gabe haben, die das in gute Worte fassen können oder so, sondern dass wir als alle miteinander, als Gemeinschaft zeigen können, wer Jesus ist. Dass wir als Christen durch das Weihnachtsfest, wie wir es feiern, Zeugnis geben für den Friedensbringer, den König, der kommt. Jetzt wird mein Wunschzettel aber doch ganz schön lang, deshalb höre ich jetzt auf. So viele Wünsche in dieser Geschichte, aber es steckt ganz schön viel drin mit diesem Wunschzettel. Der Wunsch Jesu und ob ich ihm nachkomme, meine Wünsche an ihn und wie ich damit umgehe, wenn er sie nur zum Teil oder ganz anders erfüllt. Und der Wunsch, dass das Fest Interesse an Jesus wecken soll. Drei Wünsche auf einmal, drei Dinge auf einmal. Also so viele Wünsche kann eigentlich sonst nur das Überraschungsei erfüllen. Aber vielleicht schafft es auch der Advent in diesem Jahr. Amen.